Radio Osttirol Sonntagscocktail.
Es ist wieder kurz nach 12, meine Damen und Herren. Ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu unserem Radio Osttirol Sonntagscocktail. Heute mit meinem Gast, mit Dekan Franz Treuer. Lieber Herr Dekan, herzlich willkommen. Das zweite Mal bei mir in der Sendung. Grüß dich.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder mal kommen darf.
Ja, fein. Dekan Franz Treuer, meine Damen und Herren, war ja schon, wie gesagt, vor einigen Jahren mein Gast beim Sonntagscocktail. Damals ging es natürlich, so wie fast immer in den Sendungen, um ihn als Person, um das Leben und die Tätigkeiten, über die katholische Kirche und so weiter. Heute aber werden wir bei meinem Studiogast, was das Persönliche betrifft, nicht allzu weit ausschweifen. Dekan Franz Treuer ist ja kein Unbekannter in Osttirol. Er leitet ja, wie wir alle wissen, seit 1. September 2018 den Seelsorgeraum Lienz Nord und ist auch der Stadtpfarrer von Lienz. Wir werden heute vorwiegend über das neue Buch reden, das Franz Treuer geschrieben hat und welches gestern im Bildungshaus Osttirol präsentiert und vorgestellt wurde. Der Titel des Buches könnte nicht besser in die Zeit passen. Er heißt nämlich Worte, die Frieden stiften. Es sind Ermutigungen aus der Bibel und darüber werden wir in dieser Sendung jetzt reden bis 13 Uhr. Wir beide freuen uns, wenn auch Sie wieder mit dabei sind und wünschen eine angenehme Mittagsstunde. Die Musik heute zwischendurch handelt natürlich auch vorwiegend um den Frieden.
Thank you.
Ja, lieber Herr Dekan, ein bisschen was hätten wir doch gerne Persönliches gewusst für alle Leute, die dich vielleicht doch nicht so genau kennen. Du bist, glaube ich, geboren in Anbach bei Silian, gell?
Ich bin ja letztes Jahr 60 Jahre alt worden. Wenn ich auf die Stationen meines Lebens zurückschaue, ich bin in Arnbach bei Silian aufgewachsen, habe 6 Geschwister, habe schon als Kind diese Dankbarkeit erlebt, dass ich in einer guten Umgebung leben kann und auch gefördert werde in meinem Leben. Nach der Volksschulzeit war ich im Gymnasium in Hall, im Franziskaner-Gymnasium in Hall. Pater Victor, der für viele Lienzer noch, für viele Lienzer und Osttiroler noch vertraut ist, hat mich als gesagt beworben, dass ich da hinausgehe. Habe dann maturiert und nach der Matura angefangen, Theologie zu studieren in Innsbruck und ein Jahr auch in Italien, in Rom. Sehr wichtiges Jahr für mich, einerseits von der Sprache, aber auch um ein bisschen die weite Welt kennenzulernen als Arnbacher Bibel.
Es war ja damals, Entschuldigung, dass ich unterbreche, in deiner Zeit, da hat es ja viele junge Burschen gegeben, die in die Gymnasien nach Innsbruck gegangen sind oder nach Schwarzheben oder auch nach Bischofshofen und so weiter. Gell? Da hat man geworben um die jungen Buben.
Gott, ja, in meiner Zeit, ich gehöre noch zu der Generation, wo praktisch von den Dörfern die jungen Buben entweder nach Hall ins Franziskanergymnasium, nach Schwarz ins Paulinum oder in eines der Ordensgymnasium in Salzburg und sogar bis Wien gegangen sind. Wir waren damals von Osttirol ein ganzer Bus voll und wenn wir nur zu den heiligen Zeiten heimgekommen sind und dann wieder mit dem Zug zurück. Da waren 30, 40 von Osttirol, die dann von Osttirol wieder eingeruckt sind sozusagen ins Gymnasium.
Ja, und wann ist bei dir der Gedanke gereift, eben, dass du ins Priesteramt einsteigen wirst? Ist das in der Schule passiert oder schon vorher?
Ich meine, als Gymnasiast oder eigentlich das ganze Leben habe ich immer Freude gehabt, einen Beruf zu haben, wo ich mit Leuten zusammen bin. Sie können mir jetzt nicht einen technischen Beruf, wo ich nur am Computer sitze, vorstellen. Von dem her ist dann im Gymnasium so die Trends waren Arzt oder Priester, Pfarrer. Und ich sage heute noch, wenn ich nicht Pfarrer geworden wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich irgendein Arzt. Keine Ahnung, mit welchem Spezialgebiet.
Ja, wir reden ja heute vorwiegend um den Frieden, da geht es natürlich auch um Krieg und so weiter. Und du hast mal gesagt, als Kind hat dich das schon damals beschäftigt, dass es keinen Krieg mehr geben soll in Europa, oder?
Also das ist wirklich meine Generation, das habe ich mir ein paar Mal gedacht, ich bin aufgewachsen mit sehr viel Förderung und mit sehr viel Vertrauen. Als Jugendlicher hätte ich mir nie vorstellen können, dass es in Europa nicht mehr einen Krieg gibt. Wenn ich Anfang der 80er Jahre wetten hätte können, die Hand ins Feuer zu legen, dass Europa ohne Krieg ist, hätte ich gesagt, sofort. Ja. Wir haben ja gelernt vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg und einerseits merkt man da, wie sich die Welt geändert hat und ein bisschen merkt man anhand von dem auch, ja, in welchen guten Jahren ich herangewachsen bin. Ich denke mir manchmal, in ein paar Sachen habe ich es leichter gehabt als die heutigen Jugendlichen, weil diese belastenden Situationen, so leicht ist das nicht. Und wir sind damals auch als Studenten sehr willkommen geheißen worden, Pitching kommt's und im Grunde habe ich mir in meinem Leben ständig die Jobs aussuchen können. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Ja. Es ist aber gar nicht so lange her, du hast schon wieder einen Krieg gegeben, nicht weit weg von uns. In Jugoslawien, das ist ja gar nicht so lange her. Ne?
Ich bin dann nach dem Studium Kooperator in Lienz gewesen, 1992 bis 1996. Und genau in der Zeit war ja dann der Bosnienkrieg und die Kriege in ehemaligen Jugoslawien. Und da war das erste Mal praktisch meine Erschütterung, dass der junge Idealismus doch nicht so lange anhaltet, wie ich mir es gewünscht hätte und wie man es gedacht hat. Und inzwischen hat sich schon sehr viel geändert in unserer Welt, ganz besonders in den letzten 5, 6 Jahren, kommt man vor.
Kurze Frage noch, du bist ja Doktor der Theologie. Mit Abschluss und hast in Rom, wie vorher gesagt, schon studiert. Warum gerade in Rom?
Meine Ausbildungen waren zunächst in Innsbruck. In Rom habe ich studiert. Es war damals üblich, dass man ein sogenanntes Freijahr macht. Und ich wollte nach Rom gehen, erstens wegen der italienischen Sprache, auch wegen der Kunst. Ich habe da eine große Freude für die Kunst entwickelt. Das ist einer der Gründe, warum ich sehr gerne auch Reiseleiter bin. Und natürlich Theologie, katholische Theologie. Rom hat doch ein bisschen dann auch die Erfahrung, dass man ein bisschen checkt, wie unsere katholische Kirche weltweit funktioniert und wie sie aufgebaut ist und wer auch so ein bisschen die prägenden Personen sein in unserer Weltkirche.
Alles klar. Gut, das ist wieder eine kurze Pause wert. Jetzt machen wir ein Lied, das ist der Friedensjodler.
deiner Melodie, voller Sehnsucht nach dieser Harmonie, wo das Leben blüht und die Wut verglüht, zieht der Friede durch das ganze Land. Dort, wo die Mauer fällt, entsteht eine neue Welt für dich und
Herr Dekan, reden wir mal noch kurz, bevor wir über den Frieden reden, generell über die Kirche. Wie geht's der Kirche? Was würdest du sagen?
Wie geht's der Kirche? Prinzipiell muss ich sagen, ich bin sehr gerne in der Kirche und ich finde, die Kirche hat wahrscheinlich mehr Chancen denn je und mehr Herausforderungen und auch mehr Aufträge. Wie geht's hier? Gibt's verschiedene Gesichtspunkte. Wenn ich auf einzelne Begegnungen denke, dann muss ich sagen, super. Wenn ich auf die Grunddynamik schaue, dann habe ich den Eindruck, ja, wir schwächeln, wir kränkeln ein bisschen und das klappt nicht. Diese Woche habe ich mit sehr viel Freude eine kurze Stellungnahme von Florian Obermoser gelesen, Nussterroler Bote, wo er so schreibt, was ihm an der Kirche gefällt. Und der sagt, er wohnt in der Nähe von St. André und freut sich über die Glocken. Er freut sich, dass er Pate ist, auch diese schöne Aufgabe Patenamt, Feier im Laufe des Jahres und hat erlebt, dass die Kirche beim Begräbnis seines Papas eine schöne Aufgabe gehabt hat und ihm auch geholfen hat, Abschied zu nehmen in dieser tragischen Situation, dass der Vater stirbt. Von dem her ist mein Hauptgesichtspunkt, wie es der Kirche geht, was haben wir für Aufgaben? Und da würde ich sagen, die hören nicht auf, ganz im Gegenteil. Die Aufgabe auch gesellschaftlich mitzuhelfen, dass unsere Gesellschaft warm bleibt und nicht hart wird und dass die Ellbogentechnik nicht das Wichtigste ist. Sie hat sicher die Aufgabe im Blick auf die Ärmsten. Und mir kommt vor, auch für die Lebensqualität und Lebenskultur, die Kultur des Sonntags. Stellt euch vor, wenn in Osttirol keine Glocken mal läuten würden und es keine Sonntagsgottesdienste mehr geben würde, keine Prozessionen, keine Feiern, kein Weihnachten, kein Ostern. Wie schaut unser Osttirol aus?
Ja, wie du es ja gerade vorhin angesprochen, die Beerdigung von Werner Obermoser, wenn man gesehen hat, wie viele Leute das da waren, das muss man schon sagen, wenn es das nicht gab, das war traurig, ne?
Ganz genau, und ich denke einfach, bis hin zum Räumlichen, wir haben ja super Kirchengebäude, wo so Feiern stattfinden können. Was wäre, wenn es das alles nicht geben würde? Das ist auch eine Seite der Kirche, und ein bisschen kommt mir einfach auch vor, wir haben auch die Aufgabe, die Botschaft von Jesus Christus wachzuhalten, die einfach so spitze ist, auch die Botschaft vom Frieden, die heute ein zentrales Thema von unserem Gespräch sein wird.
Ja, ich habe in letzter Zeit auch einige Leute bei mir gehabt, den Roman Mayer zum Beispiel und den Michael Brucker. Die haben mir alle gesagt, die arbeitet sehr, sehr gut zusammen, auch in Osttirol, die einzelnen Glaubensgemeinschaften, oder?
Ich glaube, dass wir als Gruppen, sei es die einzelnen katholischen Pfarren, sei es die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche, sei es die Zusammenarbeit mit den Life Church, mit der Freikirche, spüren, unsere Hauptaufgabe ist, für die Menschen dort zu sein und nicht Grabenkämpfe zu führen oder gegeneinander zu hetzen. Und da gibt es auf der menschlichen Ebene sehr gute Kontakte, und das ist ja eines vom Wichtigsten. Wenn man sich menschlich versteht, dann arbeitet man auch gut zusammen.
Ja, so ist es. Gut, machen wir eine kurze Pause.
Ich will Frieden, nichts als Frieden. Oder denkt irgendwer, das ist zu viel verlangt? Ich will Frieden, einfach Frieden. Es hat doch nun schon wirklich oft genug gebrannt. Ich will mehr als mit geducktem Kopf nur überleben. Ich will Frieden. Ich laufe mit geschlossenen Augen durch die Straßen. Und wenn die Tagesschau kommt, dann schalte ich ganz schnell weg. Ich tu, als wär ich einfach nur so auf Besuch hier. Der Morgen in sein Paradies nach Hause fliegt. Ich will Frieden, nichts als Frieden. Oder deckt irgendwer, das ist zu viel verlangt. Ich will Frieden, einfach Frieden. Es hat doch nun schon wirklich oft genug gebrannt. Ich will mehr als mit geducktem Kopf nur überleben. Ich will Frieden. Werde ich immer ändern drin ganz ruhig. Und ich weiß, das hält ein ganzes Leben lang. Ach, könnten wir die Welt ein bisschen infizieren mit unserem Frieden.
Herr Dekan, bevor wir jetzt wirklich über dein Buch reden und so weiter, hätte ich noch eine Frage. Du warst ja vor kurzem erst in Ägypten als Reiseleiter. Machst du das öfter, oder?
Eben, seit meiner Zeit, wo ich in Rom studiert habe, habe ich eine große Freude für die Kunst und auch für das Heilige Land, für den Nahen Osten. Und ich habe sozusagen von der Diözese, vom Bischof den Auftrag, einmal im Jahr eine größere Reise zu begleiten, im Normalfall in den Semesterferien. Ich war in dieser Funktion, glaube ich, 16 Mal oder 17 Mal schon im Heiligen Land mit Gruppen. Das ist leider im Moment nicht möglich und so mache ich im Moment ähnliche Sachen. Ich war letztes Jahr auf den Spuren des Heiligen Paulus in Griechenland, das Jahr vorher in Zypern und heuer eine wunderbare Reise in Ägypten mit einem Teil in Kairo. Diese Millionenstadt, vermutlich über 20 Millionen, unvorstellbar für unser einen. Auch diese Stadt mit dieser großen Kultur, die Pyramiden und die Armut und der Reichtum und der Lärm und der Dreck und was da alles zusammenkommt. Und dann fast ein bisschen wie die Faust aufs Auge die Wüste, mit der Wüste selber, mit den Wüstenklöstern. Das Mönchtum, das Christliche, geht ja sehr stark auf Ägypten zurück. Der heilige Antonius der Mönchsvater, Tirol bekannt oder der Fakantoni, weil er mit diesem Schweinloch vorgestellt ist. Und dann natürlich der Sinai. Wir sind bei stürmischem Wind, es war ziemlich windig und total lässig, zum Sonnenuntergang hinauf auf dem Mosesberg, Berg Sinai, haben einen wunderbaren Sonnenuntergang erlebt und dann am nächsten Tag auch eine schöne Besichtigung vom berühmten Katharinenkloster, das nebenbei auch wichtig ist für alle möglichen Kunstsachen.
Ja, und du hast eigentlich viel zu tun auch neben deiner kirchlichen Tätigkeit, weil du bist ja auch ein bisschen ein Kollege von uns hier bei Radio Osttirol, bei der Sendung Nachgedacht. Die hört man ja die auch oft bei uns im Radio.
Ich finde es schön und auch dankbar, dass das möglich ist, die Sendung Nachgedacht, die täglich von verschiedensten Leuten betreut wird, und bin auch dankbar um die Möglichkeit, so ein Anliegen oder eine Veranstaltung über ein Radio bekannt zu machen. Das ist ja schön. Es gibt verschiedene Formen von Kommunikation und eine ist Radio, eine ist Fernsehen. Ich bin da eher ein bisschen ein klassischer Typ. Radio und Fernsehen ist mir fast lieber wie die Social Medias.
Ja, ja.
Da bin ich auch oft einmal skeptisch, was stimmt und was stimmt nicht. Und im Radio Osttirol glaube ich fast alles.
Ja, klar. Jetzt die Frage weiter, wie und wann bist du auf die Idee gekommen, das Buch jetzt zu schreiben? Wie kam es dazu? Was hat dich bewogen, das Thema Frieden für dein Buch zu verwenden?
Ich meine, wenn ich so ein bisschen auf mein Denken, auf meine Gespräche schaue, dann fällt mir auf, das Anliegen des Friedens gehört schon zu meiner innersten DNA, zu meinen großen Anliegen. Und ich habe manchmal beschrieben, meine Aufgabe als Pfarrer ist schon vermitteln, vernetzen, Brückenbauer. Insofern sind so kleine Gedanken zum Thema Frieden oft mein Thema gewesen. Und in den letzten Jahren hat sich einfach die Weltsituation verschärft und da kommt immer wieder bei mir der Gedanke, nicht nur jammern, das hilft ja nichts, wie schlimm es ist, sondern was kann ich tun, was kann mein Beitrag sein, dass ich selber friedlich bin. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass Frieden in mir ist, und was kann mein Beitrag sein, dass ich in meiner Umgebung, in meiner Familie, in meiner Pfarre einfach Impulse gebe, dass man ein bisschen mehr Frieden einüben. Ja. Und auf die Weise ist ein Gedanke entstanden und dann die Idee zum Buch.
Ja, es Krieg ist ja relativ. Nicht nur der Trump und der Putin machen Krieg, sondern der Krieg beginnt irgendwo auch vielleicht schon im Kindergarten, in der Schule, in der Familie, im Betrieb, beim Arbeitsleben und so weiter, oder?
Das gehört zu meinen schlimmsten Erfahrungen, dass ich oft einmal einen Zusammenhang mit Begräbnissen oder mit Familienfeiern erlebt, dass mitten durch Familien wirklich Krieg ist. Gell? Sprachlosigkeit, sich aus dem Weg gehen, Hass, Enttäuschungen, die man nicht wegstecken kann. Und da natürlich ist mir noch viel mehr. Da denke ich mir, was kann ich da tun? Ja, fühle mich jetzt nicht berufen, den Trump zu beraten. Das klappt eh nicht. Ich glaube, der ist ziemlich beratungsresistent. Aber in manches meiner Umgebung, glaube ich, geht es leichter.
Ja, sowieso. Ja. Aber wenn man den Fernseher oder das Radio einschaltet, dann gibt es ja jeden Tag dieselben Meldungen, schon wieder so viele Tote in der Ukraine und so weiter. Wie nimmst du diese Meldungen auf? Erzeugt sie Angst? Vor ein paar Tagen war der Krieg ja in der Ukraine 4 Jahre alt und es ist scheinbar kein Ende in Sicht.
Ich kenne beides. Vor 24. Februar, 4 Jahre Krieg in der Ukraine, habe ich mir schon eine gewisse Ohnmacht gespürt. Warum geht es nicht? Kein Ende in Sicht. Man hat irgendwie den Eindruck, der Karren ist festgefahren. Das ist die eine Beobachtung, die ich habe. Und dann habe ich manchmal die Beobachtung, wir müssen auch lernen, die positiven Sachen zu sehen. Es ist natürlich auch in der heutigen Medienlandschaft schon leichter, Skandale zu beschreiben, wie Positives. Und dann aufgrund meines christlichen Glaubens frage ich mich dann immer, ja, warum tut der Herrgott nichts? Was sagt der Herrgott dazu? Und da übe ich mich dann auch, größere Zusammenhänge zu sehen, und da übe ich mir auch ein, Gelassenheit zu haben, und da übe ich mir auch ein, manches mit den Augen vom Herrgott zu sehen, und auch deswegen mag ich diese biblischen Botschaften sehr gern allgemein und zum Thema Friede auch.
Gut, machen wir eine kurze Pause und dann reden wir über die biblischen Botschaften.
Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in
Dekan Franz Treuer ist heute mein Gast, meine Damen und Herren. Sehr viel haben wir jetzt schon gehört aus seinem Leben und so weiter. Und jetzt reden wir mal über die positiven Beispiele aus der Bibel. Du hast gesagt, gar 3-4 Beispiele könnte man jetzt vielleicht einmal zitieren. Was fällt dir dazu ein?
Sehr gerne. Zunächst komme ich jetzt fangen mit einem negativen Beispiel an. Mord auf Seite 3. Die Bibel ist ja nicht ein süßliches Buch oder ein liebliches Buch oder was weiß ich was, sondern nimmt das Leben wirklich, wie es ist. Und leider, gleich am Beginn, Adam und Eva und dann Kain und Abel, und der eine bringt den anderen um, Mord und sogar Brudermord. Ein Bruder bringt den Bruder um. Und da wird dann fast ein bisschen wie bei einer Lawine aufgezeigt, dass nicht nur die Heilsgeschichte ist schön in der Welt, losgeht, sondern leider auch die Lawine der Unheilsgeschichte. Jetzt zum Thema Friede oder Friedensschritte. Für viele von uns ist vertraut, auch von der Kindheit, der ägyptische Josef, der von seinen Brüdern verkauft wird und der dann in Ägypten sozusagen Karriere macht, auch mithilft, dass die Leute zum Essen haben, und dann kommen die eigenen Brüder und dann gibt er sich zu erkennen, merkwürdigerweise mit sehr viel Tränen, wird siebenmal in der Bibel erwähnt, sie weinen, und am Schluss ist die Frage, wird sich Josef rächen? Und sozusagen seine Brüder auswerfen. Er tut es nicht. Nach dem Tod von Vater sagt er ausdrücklich, braucht's keine Angst haben, ich räche mich nicht. Ein Beispiel, auch wieder auf unsere Familien übertragen, oft einmal ist so viel Rachegelüst da. Natürlich verständlich, aber es hilft nicht weiter. Besser ist, die Rache abgeben. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, auch im Blick auf Oberlienz, wo es in der Kirche dargestellt ist, die Königin Esther, die setzt sich ein, dass ihr Volk nicht durch ein Judenpogrom umgebracht wird. Und sie setzt sich unter der eigenen Lebensgefahr ein. Das ist oft einmal gar nicht so leicht. Das heißt, sie gibt sich zu erkennen, dass sie Jüdin ist beim König. Und er sagt dann, na, ich hab die ja gern, passiert ja nichts. Aber sie sagt, na, ich will, dass das ganze Volk befreit wird. Ein Beispiel für Verantwortung übernehmen. Der Herrscher, und das wünsche ich manchmal vielen Herrschern, König Salomo, hat bei Gott einen Wunsch frei. Und der wünscht sich dann, wir staunen, ein hörendes Herz. Er wünscht sich nicht Reichtum, auch nicht Sieg, sondern ein hörendes Herz. Wahrscheinlich wäre viel Friede mehr möglich, wenn wir ein hörendes Herz haben und die Agierenden haben. Aber natürlich die größten Friedensbotschaften sind dann der Jesus selber.
Aber Herr Dekan, ich darf dir jetzt ganz gerne eine Frage stellen, und zwar folgende. Wie sicher bist du dir denn, dass alles, was in der Bibel oder im Alten Testament steht, auch stimmt? Denn damals, vor tausenden Jahren, hat man ja nicht etwas in einen Computer schreiben können. Es gab ja sicherlich keine Protokolle oder Aufzeichnungen, schon gar nicht Fotos oder Filme. Es wurde ja alles wahrscheinlich nur mündlich übertragen. Wie kann man es nachvollziehen, dass es auch stimmt, wenn du zum Beispiel in deinem Buch schreibst, ich zitiere, wir können vieles von Noah, Abraham und Josef, von Petrus und Paulus lernen. Diese biblischen Gestalten sind wie ein Spiegel, der uns für ein engagiertes Leben wachsam und aufmerksam macht. Die Bibel enthält auch warnende und abschreckende Beispiele. Sie beschreibt, wie Menschen die Lawine von Gewalt, Neid und Hass lostreten und dabei viel Unheil anrichten. Wir haben die Wahl, welchen Weg wir einschlagen. Was machst du damit?
Eben jetzt mit Stimmen. Also ich glaube jetzt, dass die Erzählung von Adam und Eva, Kain und Abel in der Form nicht stimmt. Das ist nicht so, dass das 1:1 in die 12 Stunden, wir waren, so war. Aber es stimmt erst recht wieder, weil es auf den Punkt bringt, so dick der Mensch. Adam heißt ja übersetzt, der Erdling, der Mensch. Das heißt, Adam und Eva, Kain und Abel ist eher verdichtet, Beschreibung, so ist der Mensch. Auch bei manchen anderen Sachen, das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass das 1:1 so passiert ist, aber die Botschaft stimmt.
Okay.
Auch vom Abraham oder vom Noah, die Botschaft mit dem Anliegen, Noah schickt eine Friedenstaube aus, stimmt. Aber ob jetzt die Arche genau die Größe gehabt hat, wie es in der Bibel beschrieben hat, das ist nicht das Anliegen eigentlich. Da vergleiche ich manche schon auch mit guten Geschichten. Eine gute Geschichte bringt etwas auf den Punkt, was wir sonst theoretisch gar nicht erklären können. Der andere Straßengrabe wäre zu sagen, die hat es alle nicht gegeben, oder Jesus hat es auch nicht gegeben. Ja. Natürlich hat es in Jesus gegeben, vor 2000 Jahren.
Ja, passt. Machen wir wieder eine kurze Pause und dann reden wir über die positiven Beispiele Jesus betreffend.
Sag, was ich mir denk, nicht das, was ihr hören wollt. Weil es ist jetzt die Zeit dafür. Ich feier den Moment, in dem mir das Herz wuchs. Weil es ist jetzt die Zeit dafür. Ich hab das Gefühl, dass die Liebe überleben wird. Ich hab das Gefühl, dass das Beste alles noch kommt. Deswegen jaum ich an das Gute. was mir mein Gefühl sagt, nicht was ein Wort wird. Wozu muss ich mich länger verstehen? Ich glaube, jeder Mensch kann etwas verändern. Wozu muss ich mich länger verstehen? Weil ich mag das Gefühl, dass die Liebe überleben wird. Ich mag das Gefühl, dass das Beste alles nur kommt. Deswegen glaub ich an das Gute, deswegen glaub ich an die Leid, deswegen glaub ich an den Frieden, der dann für immer bleibt. Deswegen weiß ich, es ist möglich, deswegen weiß ich, jetzt ist Zeit. Es muss sein, dass ich naiv bin, doch der Wunsch nach Frieden bleibt für alle.
Herr Dekan, positive Beispiele Jesus betreffen. Du schreibst in einem Buch mit Jesus deeskalieren anstatt Steine werfen, mit dem Vater unser um Frieden beten, mit Jesus Gewaltfreiheit wagen, mit Jesus Hoffnungslichter in der Nacht des Karfreitags entzünden und so weiter.
Ja, prinzipiell möchte ich sagen, es gibt keinen Menschen auf unserer Welt, in dem es nur Friede, nur Ehrlichkeit, nur Liebe gibt. Das ist der einzige, der Jesus. Kein anderer Mensch schafft es. In uns allen gibt es Verschiedenes und das ist einfach so. Mhm. Der Jesus ist der Friede. Da heißt sogar in der Bibel, im Epheserbrief, er ist der Friede. Und wenn wir jetzt ein bisschen aufs Leben von Jesus schauen, auch hier gilt in den Evangelien komprimiert, zusammengefasst in Botschaften, da fällt schon auf bei seiner Geburt. Die große Friedensbotschaft, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Das heißt mit anderen Worten, Jesus kommt mit dieser Friedensbotschaft und mit anderen Worten, Gott die Ehre geben und Friede bringen ist wie die zwei Seiten von einer Medaille. Das berühmte Weihnachtsevangelium stellt uns im Grunde auch die Frage, wer bringt den Frieden? Ist es dieses Kind, der Jesus? Mhm. Oder ist es der mächtige Kaiser Augustus, der übrigens gar kein schlechter Kaiser war, aber natürlich ein System vertreten hat, wo von oben der Druck herunterkommt und alles von oben mit den Militärstiefeln geklärt wird. Ist Ende von Jesus grausam? Umgebracht, Mörder, er stirbt wie ein Mörder am Kreuz. Auffällig ist, dass seine Friedensbotschaft er auch in dieser schwierigsten Zeit selber lebt. Es gibt ja manche, die predigen, man soll nett sein und wenn man sie provoziert, dann werden sie aggressiv und zornig und beleidigend und unverschämt. Mhm. Jesus, auch wie er provoziert wird, behaltet seine Würde, seine Friedensbotschaft bis zu dem hin, dass er am Kreuz für seine Peiniger betet. Wer von uns würde das tun?
Ja,
und dann
ja.
Der springende Punkt natürlich, auch der Auferstandene sagt nicht zu seinen Jüngern, ihr seid Deppen und ihr seid Versager und ihr seid Feiglinge. Der erste Satz des Auferstandenen ist, Friede sei mit euch. Und schon beim letzten Abendmahl sagt er, meinen Frieden gebe ich euch. Ich stelle mir oft die Frage, was meint er mit meinen Frieden? Er sagt nicht, ich gebe euch den Frieden, was weiß ich, vom Nachbar oder von der Welt, sondern meinen. Gell? Und er sagt, ich beten wir, dass der mein Friede in euch ist. Irgendwie habe ich den Eindruck, Jesus ist der Friede und wenn wir uns auf ihn voll einlassen, dann seien wir friedlicher. Das ist einer meiner Tipps von Jesus lernen und immer wieder die Frage, wie hätte Jesus getan? Mhm.
Ja, wenn du lest mit dem Vater unser um Frieden beten, ich glaube, wenn so ein im Leben schlecht geht oder so, wenn man dann mal hinsitzt und die Augen zumacht und ein Gebet betet, das muss ja nicht Vater unser sein, gibt es ja mehrere Gebete und wirklich an Gott denkt und ihm um Hilfe bittet, das hilft einem schon als Christ. Ne? Das ist schon ganz was Eigenes. Ich erlebe es halt so.
Sehr gut, danke. Mir geht es auch ganz oft so. Manchmal sagen ja die Leute, da hilft nur noch beten. Mhm. Und manche sagen, da hilft nicht einmal das Beten. Mir hilft das Beten, weil ich mir einfach denke, alles, was mich beschäftigt, lege ich ins Gebet, in Herrgott hinein. Ich lege es ihm nicht hinein mit dem Ziel, er muss jetzt das tun, was ich will. Das war ein bisschen komisch. Mhm. Aber es ist eine Schule des Vertrauens, dass der Herrgott schon weiß, was los ist. Und zwar der Unser, ich vergleiche es oft einmal wie einen Regenbogen, was die Menschheit zusammenhaltet. Es heißt übrigens Vater Unser und nicht Vater Mein oder Vater der Österreicher oder Vater der Osttiroler. Ja. Das zeigt dir auch, der Herrgott ist für die ganze Welt da. Und ich glaube, unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns, wie auch wir vergeben. Dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe. Du spürst mir ja, es geht um die großen Fragen des Lebens.
Ja, okay, Herr Dekan, uns läuft immer die Zeit ein bisschen davon. Jetzt müssen wir eine kurze Pause machen und dann haben wir noch einen Einstieg Zeit.
Wenn sie die Sonne hinter die Bäume oben drauf. Da die Welt schon langsam starrt. Drum auf den Himmel über mir leichten die Sterne so hell als wir die Augen. Ich spiel.
Ja, wir kommen zum letzten Einstieg des heutigen Sonntagscocktails. Lieber Herr Dekan, was ihr dir fragen wollt, wann hast denn du dir Zeit gehabt, dieses Buch zu schreiben? Weil das ist ja nicht wenig Arbeit, wenn man die ganzen Seiten anschaut, was da alles geschrieben wurde.
Immer Buchschreiben braucht schon Zeit, gell? Ich meine, jetzt von der Dynamik her entstehen meine Bücher. Ich habe schon einige geschrieben, so dass ich gewisse Themen habe, gewisse Gedanken habe. Zum Teil auch schon schriftlich, weil ich die Predigten am Sonntag selber ausformuliert, um mich auch zu zwingen, dass ich mich genau vorbereite. Insofern habe ich einen gewissen Pool an Artikeln sozusagen schon. Und dann entsteht ein Buch, das einerseits ich mir denke, das passt jetzt, und gleichzeitig die Buchhandlung, in dem Fall die Tiroler, zu mir sagt, man, es war wieder langsam Zeit, gell, so alle zwei, drei Jahre, langsam Zeit, ein Buch zu schreiben. Und so ist vor anderthalb Jahren diese Idee entstanden, ein Buch zum Thema Frieden. Und dann geht die Maschinerie so, man sucht den Titel, man schaut ein bisschen auf die Länge, und ich schreibe halt dann ab und zu, nehme ich mir einen Tag Zeit, dass ich wieder ein bisschen was weiterarbeite, und manches geht zum Glück nebenbei. Mein Motto ist ein bisschen bei vielen Arbeiten, ich tue sie dann, wenn es leicht geht, und sonst habe ich ja viele Möglichkeiten, bis hin zum Schneeschaufeln, dann muss ich, wenn ich nicht schreiben kann, durch Schneeschaufeln oder was zusammenraumen, und von dem her sehr gut. Die Vorlaufzeit für ein Buch, okay, also abgeben habe ich dieses Buch im Oktober, ist schon recht lang, bis es dann ausgegeben wird.
Ja, das denke ich mir, weil du hast ja nicht nur das Buch zu schreiben, du hast ja sonst auch was zu tun. Nicht, dass ein Tag bei dir, der ist ja wohl ausgefüllt, wie man so weiß.
Den Eindruck habe ich, dass ich jetzt das Buch nicht schreibe, weil ich chronisch Langeweile erfahre. Aber noch einmal, ich tue es auch gern, weil es mir ein bisschen hilft, dran zu bleiben bei den Themen, um mich ein bisschen genauer zu beschäftigen. Es gibt nämlich schon die Gefahr, wenn man einen Beruf hat wie ich oder viel reden muss, dass man halt ein bisschen zu viel Quack, Quack, Quack macht. Und wenn ich weiß, jetzt muss ich auf zwei Seiten etwas niederschreiben, dann ist bei mir jedenfalls, und das hoffe ich, zielstrebiger, und empfehle das Buch zu lesen, und ich hoffe, dass ich mit dem Buch einige Anregungen geben kann. Ganz schmunzeln müssen, wie ich einige Bücher diese Woche in der Tiroler signiert habe, ist ein Mann daherkommen, dann den Titel gelesen, Worte, die Frieden stiften. Dann hat er gesagt, Herr Dekan, was sind denn die wichtigsten Worte, die Frieden stiften? Dann habe ich so geschaut, und habe gesagt, eigentlich ganz einfach, bitte, danke, Entschuldigung. Und in meinem Buch sind da einfach so einige Tipps, wie es geht. Unter anderem, das bin ich schon überzeugt, Friede braucht eine bewusste Entscheidung. Bei vielen Sachen, wenn ich mich nicht bewusst entscheide, dann schlittere ich hinein, und oft einmal geht es dann in die andere Richtung, gell? Friedensworte brauchen bewusste Entscheidung, auch in Konfliktsituationen. Ich halte mich zurück, ich bin korrekt, ich bin verlässlich, ich bin ehrlich, und das hilft, und das ist so ein Segen. Also im Buch, das letzte Kapitel, die Zusammenfassung, beginnt mit dem Satz, Friede ist kein Fertigmenü. Es braucht die Zutaten, und ich bin froh, dass es viele Friedensköche gibt, gell? Die ein gutes Friedensmenü kochen, und ein Friedensmenü ist schon spitze zum Essen, da kann man nur sagen, Mahlzeit und stärkend für Leib und Seele.
Ja, Werbung wurde ja genug gemacht für dieses Buch, die Zeitungen haben ja massiv auch berichtet, und heute bist du mein Gast, und Radio Osttirol hat darüber berichtet schon im Vorfeld. Ja, und dann hat es gestern die Präsentation im Bildungshaus gegeben, mit musikalischer Begleitung von Klangholz und von der Eva und der Moni. Und am kommenden Freitag gibt es dann die Präsentation auch in Siljan im Kulturhaus. Ja, Auflage gibt es genug wahrscheinlich, und das Buch kostet, glaube ich, 20 Euro, und 5 Euro spendest du der Kinderhilfe in Bethlehem. Gell?
Ganz genau. Also herzliche Einladung, das Buch zu kaufen. Ich hoffe, dass es auch eine Hilfe ist, selber friedlicher zu werden und den inneren Frieden zu suchen und weiterzugeben. Mein Beitrag über das Buch ist auch, dass sozusagen den Reingewinn ich spendiere. Ich habe eine enge Beziehung zum Kinderkrankenhaus in Bethlehem, und 5 Euro pro verkauften Buch, das über mich oder über die Pfarre St. André gekauft wird, spendiere ich mal. Einfach vor alle Monat nachzuschauen, wie viel ich verkauft habe, und dann überweise ich das 1:1. Auch herzlichen Dank dafür.
Alles klar. Ja, uns läuft die Zeit davon. Ich habe noch eine Frage, und ich bitte um eine kurze Antwort. Welchen konkreten Tipp gibst du uns denn für die Zukunft, den Frieden betreffend? Ganz kurz, ja, in einem Satz vielleicht.
Innerer Friede, bewusste Entscheidungen, Ehrlichkeit und auch Dankbarkeit. Und im Grunde die drei Worte, bitte, danke, Entschuldigung.
So ist es, ja. Schönes Schlusswort jetzt. Ich danke dir recht herzlich, dass du mein Gast heute warst. Vergelt's Gott fürs Kämen. Und ich wünsche dir einen guten Erfolg bei dem Buch. Es haben ja viele andere Leute, wie wir gehört haben, auch was davon. Und ja, alles Gute, weiterhin gesundheitlich vor allem. Und wenn es wieder was Neues gibt, dann bitte bei mir melden und dann reden wir wieder einmal, nicht?
Gerne und danke für die Einladung und alles Gute. Und der Franziskus würde sagen, Pace Bene, Friede und Gutes, viel Friede.
Guten alles Frieden. Klar. Ja, fein. Das war unser heutiger Sonntagscocktail, den Sie natürlich auch nachhören können am Dienstagabend um 20 Uhr. Die nächste Sendung gibt es dann wieder heute in einer Woche. Mein Gast dann ist Matthias Rauch. Es wird also wieder eine musikalische Sendung. Matthias Rauch ist ja sehr bekannt als Musiker, als Tubist. Er ist Komponist, Arrangeur und Kapellmeister. Es wird wahrscheinlich nicht viele Blasmusikkapellen in unseren Breitengraden geben, die das Stück Böhmische Liebe nicht in ihrem Programm haben. Dieser Titel wurde inzwischen über 1 Million Mal verkauft. Matthias Rauch schrieb über 400 Werke für Blasorchester und Besetzungen jeglicher Art. Aber es gab auch eine Zeit in seinem Leben, wo er total aus der Bahn geworfen wurde. 2006 bekam er von einem Tag auf den anderen die Diagnose Kieferkrebs und sein Leben änderte sich von der einen Stunde zur anderen ganz radikal. Über das alles werde ich mit ihm reden am kommenden Sonntag um die gleiche Zeit. Jetzt geht es weiter mit der Country-Stunde mit Kollegen Hans Mayer und ab 14 Uhr gibt es dann das Wunschkonzert, das heute Martin Ecker für Sie moderieren wird. Die Vanessa wartet schon auf Ihren Anruf unter 0848 52 70 300. Für mich war's das jetzt. Wir hören uns wieder am kommenden Sonntag, zuerst beim Frühschoppen und dann beim Sonntagscocktail. Bis dahin sagt Robert Wieser, Pfiertenk und Servus.
Vereint das Friedenslicht, die Sorgen der Menschen kennt, weil es tief in uns brennt. Das Friedenslicht vergisst uns nicht aus dem fernen Bethlehem. Zieht es um die Welt, verzaubert Gedanken, die Herzen erhellt. Es verkündet den Frieden seit ewiger Zeit. Lasst uns leben in vertrauter Gemeinsamkeit. Scheint und Herzen vereint das Friedenslicht, die Sorgen der Menschen kennt, weil es tief in uns brennt. Das Friedenslicht vergisst uns nicht. Frohe Botschaft aus heiligem Land, die uns so erfreut, erfüllt alle Träume bis ans Ende der Zeit. Schenkt uns Friede auf Erden, viel Liebe und Glück. Wir sagen Danke für jeden Augenblick. Das Friedenslicht, die Sorgen der Menschen kennt, weil es tief in uns brennt. Das Friedenslicht.